Ja, nachdem ich die letzte Lehrstunde gesprochen habe über die vergessene Praxis des biblischen Nachsinnens, möchte ich heute über ein Thema sprechen, das ebenso verloren gegangen ist, nämlich die vergessene Praxis der Familienandacht. Und schlag gerne zu Beginn Gottes Wort mit mir auf zu Josua Kapitel 24. Josua Kapitel 24, wir lesen miteinander die Verse 14 und 15. Josua Kapitel 24, ab Vers 14, hier spricht Josua im Namen Gottes zu dem ganzen Volk. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer und herrlicher Gott, ja, dazu schenk auch du uns jetzt und für unser ganzes Leben diese Gnade, dass auch wir und unsere Häuser dir, dem Herrn, allein dienen. Dass wir dir Anbetung und Ehre bringen, weil du es wert bist. Und so, Herr, lehre uns und unsere Häuser deine Wege, dass dein Name gepriesen sei hier in der Versammlung deiner Heiligen und in jedem Haus zur Ehre deines Namens. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Wir hörten gerade, wie Josua das Volk Israel, das aus Ägypten geführt wurde, dazu aufforderte, sich zu entscheiden, ob sie nun den Götzen dienen wollen oder dem Herrn. Und Josua wusste ganz genau, was er will. Er sagt, ohne zu zögern, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Als Haupt seines Hauses, als Familienvater, geht er voran. Und wie auch immer sich das Volk entscheiden mag, er weiß, was er will und was in seinem Haus getan werden soll. Das war ja das Gebot des Herrn, Vers 14. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Das ist das Gebot. Und er fragt sie sogar, Vers 15, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen? Dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das hebräische Wort, das hier benutzt wird für dienen, das meint eigentlich besonders das gottesdienstliche Dienen, also das, was wir tun zur Verehrung des Namens des Herrn, um ihn anzubeten, um ihn zu gehorchen, um ihn zu verherrlichen. Und so lautet auch die Frage bei uns allen, insbesondere bei den Vätern sozusagen, den Oberhäuptern der Familie, ist es übel in euren Augen, den Herrn die Ehre zu geben, ihm zu dienen und ihn anzubeten? Oder wollt ihr sprechen wie Josua? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Sprichst du, ich will den Herrn verehren. Ich will ihm gehorchen, ich will ihm Anbetung bringen, ich und mein Haus. Ich will dafür sorgen, dass dem Herrn gedient wird, dass ihm Ehre und Ruhm dargebracht wird. Ist das so bei dir? Nun, Josua war darin ein wunderbares Vorbild und das hat auch Auswirkungen gehabt. Wir lesen dann in Josua 24, Vers 31, und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas. Nun, wenn du so sprichst, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, dann mag der Herr das zu einem großen Segen sein lassen, dass auch du anderen zeigst, was es bedeutet, dem Herrn zu dienen, dass auch andere deinem Vorbild folgen. Aber wo sind die Männer, die so sprechen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, wir wollen ihn Anbetung darbringen und Gehorsam, denn es ist ja eine Sache, es zu sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und noch einmal eine ganz andere Sache ist tatsächlich auch Tag für Tag zu tun. Im Kreise der Familie, in den privatesten Räumen, in den eigenen vier Wänden, Was geschieht dort? Wird dem Herrn gedient? Wird er angebetet und verherrlicht? Der Herr sprach das immer wieder an und vor allem bei den Vätern, dass sie die Verantwortung dafür haben, dass in ihren Familien, in ihren Häusern Gottes Wort gehört wird und er angebetet wird. So sprach der Herr zu Abraham in 1. Mose Kapitel 18. Hier spricht der Herr über Abraham: Ich habe, ab Vers 19, ich habe ihn erkannt. Wozu? Damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befiehlt, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lässt, was er über ihn geredet hat. Also das ist der Wille des Herrn. Abraham hat eine heilige Pflicht. Dafür habe ich ihn erkannt, was synonym ist mit dafür habe ich ihn gerettet, dafür habe ich ihn herausgerufen aus seinem Götzendienst, wo er herkommt. Ich habe ihn erkannt, ich habe mich ihm zu erkennen gegeben. Dafür habe ich ihn gerettet. Nicht allein, dass er einfach gläubig ist, nicht, dass er einfach für sich lebt, sondern dazu, dass er seine Söhne, sein Haus, seine Familie anleitet, dass auch sie den Herrn erkennen, ihn gehorchen und auf seinen Wegen wandeln. Und so auch bei jedem Familienvater, verstehst du, dass du nicht einfach für dich gerettet wurdest, zum Selbstzweck, sondern dass es deine heilige Pflicht ist, deine Söhne, dein Haus anzuleiten? Es heißt in 5. Mose Kapitel 6, Abvers 6, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein, aber nicht nur dort. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also vom Morgen an, vom Aufstehen bis hin zum Abend, wo man sich niederlegt, um zu schlafen. Und auch zwischendurch, wenn man gemeinsam vielleicht im Haus sitzt, am Esstisch und sogar wenn man miteinander unterwegs ist. Die Kinder sollen Gottes Wort hören. Sie sollen es sich einprägen. Sie sollen angeleitet werden dazu, dass nicht nur dieses Wort in deinem Herzen ist, sondern auch in dem ihrigen, dass sie es tun, dass sie Gott lieben, von ganzem Herzen und danach leben. Eben damit dem Herrn gedient wird. Denn ich aber und dem Haus, wir wollen dem Herrn, mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und darum geht es auch immer wieder in Gottes Wort, dass die Anbetung, die die Väter kennengelernt haben, den lebendigen Gott zu dienen, dass sie es an ihre Kinder weitergeben. So heißt es in dem Psalm 145 ab Vers 1. Ein Lobgesang von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen, immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Eine Generation wird der anderen rühmen, deine Werke. Deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deine Großtaten will ich erzählen. Das Lob deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen. Deine Gerechtigkeit werden sie jubeln, preisen. Also eine Generation erzählt der Nächsten, wie groß und wie herrlich der Herr ist und wie sehr er zu preisen ist. Oder Psalm 78, ab Vers 3. Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen, ihren Söhnen und der künftigen Generation erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die künftigen Generationen sie kennen. Die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Also worum geht es? Dass den Söhnen, den Kindern, der Familie, dass ihnen erzählt wird, wie groß der Herr ist, dass sein Wort erklingt in unseren Häusern, dass erzählt wird, wie sehr der Herr zu loben ist, auf dass die Kinder lernen, Gott zu erkennen und ihm zu vertrauen und seine Gebote zu tun. Und wir könnten uns so viele Stellen anschauen, die aufzeigen, dass es eben nicht nur darum geht, dem Herrn im Gottesdienst zu suchen, dass er nicht nur hier verehrt und verherrlicht werden möchte, sondern auch bei uns zu Hause. Soll der Herr nicht gerühmt werden? Soll nicht von seiner Größe erzählt werden? Sollte es nicht bei uns Familienandachten geben? Dieses alte deutsche Wort Andacht, das bedeutet eigentlich so viel wie einer Sache Aufmerksamkeit schenken, andächtig werden, über etwas nachdenken, dein Denken an etwas heften. Man denkt über Gott und seine herrlichen Werke nach. Andacht. Sollten wir nicht den Herrn und sein Wort und seine Werke gedenken? Sollten wir ihn nicht preisen? Verdient er es nicht, dass er inmitten unserer Familien verehrt wird, gottesdienstlich gemeinsam verehrt wird, ja hier öffentlich in seinem Haus der Gemeinde, aber auch in jedem einzelnen Haus, dass man sein Lob hört und dass man hört, was er zu verkündigen hat. Das Neue Testament bestätigt immer wieder, dass es gerade die Familienväter sind, die dort eine heilige Pflicht zu erfüllen haben. Wir lesen in Epheser Kapitel 5, dass die Ehemänner Christus ähnlich mit ihren Frauen umgehen sollen. Und da heißt es ab Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Christus bringt seiner Gemeinde das Wort und er reinigt sie, er gibt sein Leben hin für sie. Und so sollen auch die Ehemänner ihren Frauen das Wort bringen, dass auch sie geheiligt, verändert, gereinigt werden. Die Ehemänner haben die Aufgabe, ihren Frauen das Wort zu bringen und auch mit ihnen zu beten. Wir lesen das in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso, wohnt verständnisvoll mit ihnen, also mit den Frauen zusammen, als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also den Frauen soll das Wort gebracht werden, mit den Frauen soll man beten. Das heißt, Gottes Wort soll bedacht, Gott soll angebetet werden. Und das gilt nicht nur in Bezug auf die Frauen, sondern auch auf die Kinder. Denn es heißt in Epheser Kapitel 6, Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Das heißt, Kinder sollen zu Hause hören, was die Ermahnungen des Herrn sind. Die Väter sollen die Kinder so erziehen, dass sie in der Zucht, in der Erziehung des Herrn groß werden und seine Ermahnungen kennen und darin wandeln. Und selbst wenn wir mal den Fall nehmen, du bist vielleicht eine Ehefrau, aber dein Ehemann ist nicht gläubig und der übernimmt diese Verantwortung nicht, die er vor Gott übernehmen müsste, dann wissen wir doch aus der Heiligen Schrift, dass es heilige Mütter und Großmütter gab, wie die von Timotheus. Und dass es zu sagen gibt über ihn in 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Wünschen wir uns das nicht, dass unsere Kinder von klein auf an die Heilige Schrift kennen und dass sie die Kraft der Heiligen Schriften erleben, dass sie weise werden, zum Glauben an Jesus Christus kommen, um gerettet zu werden. Sag, suchst du die Ehre Gottes in deiner Familie? Sag, suchst du das Heil, die ewige Erlösung für deine Familie? Dann wirst du Familienandacht halten. Du wirst gemeinsam mit deiner Familie die Wege des Herrn bedenken. Du wirst nachsinnen mit deiner Familie über die Herrlichkeit und Größe und Gnade und auch den Zorn und die Gerechtigkeit und alle Worte des Herrn. Dann und nur dann muss sich das Wort an uns erfüllen, das wir lesen im Psalm 118, Vers 15. Psalm 118, Vers 15. Da heißt es, Klang von Jubel und Rettung ist in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Was ist zu hören? In den Zelten der Gerechten, bei denen zu Hause, Klang von Jubel und Rettung. Bei den Gerechten. bei Ihnen zu Hause. Auch bei dir? Klang von Jubel, Lobgesang für den Herrn, für seine Rettung. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges unter den Gerechten, unter denen, die ihn anbeten, die seinen Namen fürchten und ihn verherrlichen, auch im Kreise der Familie und nicht nur am Sonntag Christen sind, sondern jeden Tag im Privaten, zu Hause, Gott die Ehre zu geben. Von welchen christlichen Häusern kann man das noch sagen? Dass man hört aus diesen Zelten Klang von Jubel und Rettung. Heutzutage ist der Gedanke, dass ich im Kreis meiner Familie als Familienvater verkündige, wer Gott ist und wie sehr er zu loben ist und was er von uns fordert. Dass ich mit meiner Familie bete und mit ihnen singe und Gottesdienst feiere. Dieser Gedanke ist völlig fremd geworden. Gottesverehrung, sagt man, das gehört doch in den Gottesdienst am Sonntag. Und Kinder im Glauben zu unterweisen, das gehört doch in die Kinderstunde. Und wenn Gemeinden sich dann nicht gut genug drum kümmern, dass es Frauenstunde geben muss, damit die Frauen unterrichtet werden, dass es Kinderprogramme geben muss, damit die Kinder doch auch mal von Gott hören. Und wenn das nicht passiert, dann glauben manche auch noch, dass sie sagen müssten, ah, da fehlt uns doch was Biblisches. Nun, schön und gut, dass Frauen unterrichtet werden und es auch Männerstunden gibt und Kinderstunden gibt und so weiter. Aber sag mir, wer hat eigentlich die Verantwortung dafür, deine Familie im Glauben zu erziehen? Wer hat eigentlich die Verantwortung dafür, dass sie in den Wegen des Herrn unterrichtet werden? Man erkennt einfach nicht mehr, dass es die Aufgabe des Vaters, des Ehemannes ist, dass er seiner Familie im Glauben vorangeht, ihnen vorsteht und sie unterrichtet und anleitet zum Gottesdienst. Ja, vielleicht betet man noch kurz vom Essen, ein kurzes Gebet, aber dass der Vater sich darum kümmert, dass die Kinder Gott verehren, dass der Frau und den Kindern das Wort gebracht wird, dass man zusammen betet und singt und Gottes Wort auswendig lernt, das ist selbst in den frommsten Kreisen heutzutage eine Seltenheit geworden. Aber war das eigentlich schon immer so? Ich möchte mit euch eine kleine Reise machen durch die Kirchengeschichte und möchte euch nahelegen, dass das tatsächlich eine Sache ist, die Christen seit jeher getan haben, die aber völlig vergessen ist in unserer Zeit. Wir können jetzt so viele Beispiele nennen, auch schon aus der frühen Kirchengeschichte. Wir können nun Ignatius oder Tertullian oder andere Kirchenväter lesen, die diese Rolle verstanden haben, dass der Vater für die gottesdienstliche Verehrung zu Hause sorgen muss. Aber diese Überzeugung hat vor allem im 5. Jahrhundert, also ungefähr um 400 nach Christus, hat ein Mann gelebt mit dem Namen Johannes Chrysostomus. Der gilt auch als einer der größten Prediger in der Kirchengeschichte. Und er hat eine Sache immer wieder betont. Er hat es so formuliert, dass dein Heim, also deine Familie, dein Zuhause sozusagen etwas ist wie eine kleine Kirche, wie eine kleine Gemeinde. Und der Vater ist so etwas wie der geistliche Hirte, der Pastor dieser kleinen Gemeinde, sie anzuleiten, damit sie Gott verherrlichen und ihm gehorchen. Nicht um die Kirche zu ersetzen, also so wie das auch manche heute machen, dass sie sagen, ich finde keine wahre Gemeinde und dann bist du ganz isoliert und sagst, wir brauchen nur uns als Familie. Ja, aber das ist nicht, was die Heilige Schrift lehrt. Wir könnten nun viele Bibelstellen auflisten, um zu zeigen, dass das ein Irrtum ist. Aber was Chrysostomus sagen möchte, ist, es gibt sozusagen die Makrokirche, die große Gemeinde, und darin muss es auch viele Mikrokirchen geben, die Familien. Das heißt, in seinen Schriften spricht er sich immer dafür aus, dass die Väter diese Aufgabe übernehmen sollen, sozusagen über ihre Familien zu wachen wie ein Bischof, wie ein Pastor und sich kümmern um das geistliche Wohlergehen der Familie. So schreibt er in seinem Kommentar über den Epheserbrief, höre, was Paulus sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, hier ist die Rede über die Ehefrauen, so mögen sie zu Hause ihre Männer befragen. Wenn wir so unser eigenes Haus verwalten, dann werden wir auch imstande sein, der Gemeinde vorzustehen. Ist ja die Familie eine Gemeinde im Kleinen? Also eine Mikrogemeinde. Hier musst du als Vater deiner Familie wie ein Pastor vorstehen und dich um sie kümmern. Und wir wissen, dass es kirchengeschichtlich dann so weiterging, dass die Eigenverantwortung für die Menschen immer geringer wurde. Es entwickelte sich dazu, dass ein Familienvater gar nicht mehr so viel gilt, in der Hinsicht, dass eigentlich die Schrift sagt, dass bevor man ein Ältester, ein Pastor einer Gemeinde werden kann, man seinem eigenen Haus gut vorstehen muss. Das wurde plötzlich irrelevant, denn den Priestern wurde sogar verboten zu heiraten. Zölibat wurde eingeführt. Das führte auch dazu, dass die Heilige Schrift gar nicht mehr in den Häusern studiert wurde, denn es gilt allein dem Priester, die Bibel auszulegen und Gottesdienst zu feiern. Und außerdem hat man im Gottesdienst gar nichts mehr so richtig verstanden und die Bibel konnte man auch nicht lesen, denn man hatte sie gar nicht in seiner eigenen Sprache. Das alles entwickelte sich mehr und mehr, bis die Bibel wieder Einzug in die Häuser erhielt, als diese Schriften übersetzt wurden, als die Familien wieder Bibel besitzen konnten. In ihrer eigenen Sprache. Und so verwundert es uns nicht, dass es zur Zeit der Reformation, gerade unter Martin Luther, dass die Familiengottesdienste wiederbelebt worden sind. Und so lehrt auch Martin Luther, wie Chrysostomus, dass die Familie sozusagen ein kleines Abbild der Gemeinde ist. Der Vater ist der Hausbischof, sagt er, der Hauspfarrer. Und die Kinder und die Frau und die Diener sind sozusagen die Versammlung, um die man sich kümmern muss. Und so schreibt er auch in seinem Kommentar über das Buch Genesis, da schreibt er davon, dass Abraham ein Familienvater war und dass er eine ehrbare Stellung hatte und dass sein Zelt wie eine Kirche war. Er war der Hauspfarrer, der Hauspriester. Und das schreibt er auch gegen all jene, die glauben, man muss ledig sein als Priester. Es ist falsch, zeigt er auf. Und so lehrt er, dass jedes gottesfürchtige, fromme Familienoberhaupt, jeder Hausvater für seine Kinder ein Bischof und ein Priester sein sollte. Und so auch John Knox, also der Reformator Schottlands. Er verfasste einen Brief im Jahre 1556 an seine Gemeinde und die Brüder. Das war eine sehr harte Zeit. John Knox wollte gerade Schottland verlassen, weil er sich um die englischen Exilanten in Genf kümmern wollte. Das heißt also, die, denen er lange gepredigt hat und die er sich gekümmert hat, die muss er für eine gewisse Zeit alleine lassen. Und nun waren sie viel mehr als zuvor auf sich selbst gestellt. Und er schreibt nun in seinem Brief Folgendes an sie. Brüder, ihr seid von Gott dazu bestimmt, eure eigenen Häuser in wahrer Gottesfurcht und gemäß seines Wortes zu regieren. In euren eigenen Häusern, sage ich, seid ihr in manchen Fällen wie Pastoren oder sogar Könige. Eure Frau, eure Kinder, eure Diener, eure Familie sind eure Gemeinde und euer Auftrag. Es wird von euch Rechenschaft gefordert werden, wie sorgfältig und fleißig ihr sie stets in der wahren Erkenntnis Gottes unterwiesen habt, wie ihr in ihnen die Tugend gepflanzt und das Laster und die Sünde unterdrückt habt. Deshalb sage ich euch, dass sie, das heißt die Familienmitglieder, am Lesen, Ermahnen und Beten vor Christus teilhaben lassen, dass ihr sie teilhaben lassen müsst. Was, wie ich wünsche, in jedem Haus wenigstens einmal am Tag geschehen soll. Vor allem aber, liebe Brüder, lernt im Leben das zu praktizieren, was das Wort Gottes gebietet. Und dann seid gewiss, dass ihr das Wort Gottes niemals hören oder lesen werdet, ohne Frucht zu sehen. Behaltet diese Überlegungen für die Ausübung der Religion in euren eigenen Häusern im Auge. Erkennst du, wie das immer wieder gesagt wird, dass die Väter die Aufgabe haben, sich um das geistliche Wohl der Familie zu kümmern. So gab es im Jahre 1647 in Schottland ein sehr interessantes Dokument, das für die Christen veröffentlicht wurde. Es sind Anweisungen, oder wir können auch sagen Leitfaden, für den privaten häuslichen Gebrauch, für die Anbetung, für den Familiengottesdienst. Und da heißt es, die gewöhnlichen Pflichten, die Teil einer gottesfürchtigen Familie sein sollten, die sich zum Familiengottesdienst trifft, sind die folgenden. Erstens Gebet und Lobpreis, die das Leben und die gegenwärtigen Bedürfnisse der Kirche im Allgemeinen, der Nation und jedes einzelnen Familienmitglieds betreffen. Zweitens die Lesung der Heiligen Schrift mit einer einfachen Erklärung des Textes, sodass alle, besonders die Kinder, besser in der Lage sind, vom Besuch des öffentlichen Gottesdienstes und von ihrer eigenen privaten Lektüre zu profitieren. Außerdem sollte es eine Diskussion geben, die sich auf alle Familienglieder bezieht. mit entsprechenden Zurechtweisungen und Korrekturen, die von den Verantwortlichen im Haus erklärt werden. Zitat Ende. Seht ihr, wie ernst das genommen wurde? Wie das gefordert wurde von den Gemeinden? Aber nun lasst uns mal konkreter zu uns kommen, denn auch unser Glaubensbekenntnis aus dem Jahre 1689 lehrt dies ausdrücklich. Dieses Glaubensbekenntnis ist entstanden durch sehr viele Baptistengemeinden, die sich damals in London versammelt haben. Und als dieses Bekenntnis veröffentlicht wurde, heißt es tatsächlich im Vorwort Folgendes. Hört einmal hin. Wahrlich, es gibt eine Quelle und Ursache für den Verfall der Religion in unserer Zeit, die wir hier nur kurz erwähnen können, die, wie wir mit aufrichtigen Drängen bitten, beseitigt werden möge, nämlich die Vernachlässigung des Gottesdienstes in den Familien. Durch diejenigen, denen die Obhut und Führung derselben aufgetragen ist, also die Familienväter. Kann nicht die ungeheuerliche Unkenntnis und Labilität vieler Leute zusammen mit der Weltlichkeit anderer zu Recht auf ihre Eltern und Meister zurückgeführt werden, die sie, als sie noch jung waren, nicht in dem Weg erzogen haben, in dem sie leben sollen, sondern die häufigen und ernsten Befehle vernachlässigt haben, die ihnen der Herr gegeben hat, nämlich sie mit dem Katechismus zu belehren und sie zu unterweisen, damit sie in ihren zarten Jahren an der Erkenntnis Gottes, wie sie in der Heiligen Schrift geoffenbart ist, gewöhnt werden? Haben nicht auch ihre eigene Unterlassung des Gebets und anderer religiöser Pflichten in ihren Familien zusammen mit dem schlechten Vorbild ihres leichtfertigen Redens, die zuerst an die Vernachlässigung und schließlich an die Geringschätzung jeglicher Frömmigkeit und Religion gewöhnt? Wir wissen, dass dies die Blindheit oder Gottlosigkeit von niemandem entschuldigt, aber es wird gewiss schwer auf die zurückfallen, die so Anlass dazu gegeben haben, die Familienväter. Jene sterben wahrlich in ihren Sünden, aber wird nicht ihr Blut von denen gefordert werden, unter dessen Fürsorge sie standen? Und die es ihnen erlaubten, ohne Warnung fortzufahren, ja, die sie auf dem Pfad des Verderbens brachten? Und wird nicht die Sorgfalt von Christen vergangener Zeiten, die diese Pflichten gewissenhaft ausgeübt hatten, im Gericht gegen sie aufstehen und sie verdammen, die heute diese Ehrenstellung bekleiden sollten? Zitat Ende. Unser Bekenntnis warnt davor, dass der große Abfall in der Christenheit daher rührt, dass die Familienväter sich nicht mehr in Wahrheit und Klarheit und Treue darum kümmern, dass ihre Kinder im Glauben erzogen werden. Und so heißt es in unserem Bekenntnis, Gott soll überall in Geist und in Wahrheit angebetet werden, täglich im engsten Kreise der Familie, im Verborgenen von jedem, der sich selbst, für sich selbst und umso ernsthafter in den öffentlichen Gemeindeversammlungen, die nicht sorglos oder absichtlich vernachlässigt oder versäumt werden dürfen, wenn Gott durch sein Wort oder seine Vorsehung dazu aufruft. Also unser Bekenntnis kennt sozusagen drei Kreise der Anbetung. Der engste Kreis ist im Persönlichen, in deinem Kämmerlein verborgen. Der zweite Kreis ist im Kreise deiner Familie. Und drittens dann die öffentliche Anbetung in der gottesdienstlichen Versammlung. Keiner dieser einzelnen Kreise darf jemals vernachlässigt werden. Weder das persönliche Gebet, noch die Anbetung in der Familie, noch der öffentliche Gottesdienst. Der Erweckungsprediger George Whitfield war davon überzeugt, dass er sagte, es wird erst eine richtige Erweckung geben im Land und auf der Welt, wenn Gott wieder in Wahrheit in den Familien verehrt wird. Er hat gesagt, hier muss es in Wahrheit beginnen. Und er hielt eine wunderbare Erweckungspredigt darüber mit diesem Titel Die große Pflicht der Familienreligion. Und er sagt, die Leute sind schnell dabei, über die Pastoren zu schimpfen und zu sagen, die kümmern sich überhaupt nicht um die Herde und merken gar nicht, dass sie als Familienväter dafür getadelt werden müssten, dass sie sich nicht scheren um die Seelen ihrer Kinder, um die Seelen derer, die ihnen anvertraut wurden. Er schreibt, ich zitiere ihn, denn jedes Haus ist gleichsam eine kleine Gemeinde. jedes Oberhaupt ein Priester, jede Familie eine Herde. Und wenn jemand von ihnen durch die Nachlässigkeit des Verwalters umkommt, so wird Gott ihr Blut von ihren Händen fordern. So auch der Erweckungsprediger Jonathan Edwards, der um 1700 lebte. Er erklärt in seiner Abschiedspredigt, dass die Unterweisung und die Ordnung in der Familie zu den wichtigsten Mitteln der Gnade gehört. Und wenn wir hier versagen und es vernachlässigen, dann wird auch wahrscheinlich alles andere an uns unwirksam sein. Und so nannte auch er das christliche Heim, die Familie, eine kleine Kirche. Siehst du, wie sich das durch die ganze Kirchengeschichte zieht, dass jeder Vater die Aufgabe hat, sich um seine kleine Herde zu kümmern wie ein Pastor. Nein, das ersetzt kein Pastor. Nein, die Familie ersetzt nicht die Gemeinde. Aber dennoch soll sich hier gekümmert werden, als sei man der Pastor seiner Familie. Denn man ist es in Wahrheit. Ein Hirte. Man kümmert sich. Man sucht das Wohlergehen seiner Familie. Man sucht die Anbetung des Herrn und die ewige Erlösung für all die Kinder und all die, die ihn hören. Natürlich müssen wir jetzt auch noch hören, was der Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon dazu sagte. Ich lese euch einige Zitate vor. Er sagt, wir brauchen dringend eine Wiederbelebung der häuslichen Religion. In den Tagen der Puritaner war die christliche Familie das Bollwerk der Frömmigkeit, aber in diesen bösen Zeiten gibt es Hunderte von Familien sogenannter Christen, wo es keinen Familiengottesdienst gibt, keine Bändigung der heranwachsenden Söhne und keine heilsame Unterweisung oder Disziplin. Wie können wir hoffen, dass das Reich unseres Herrn voranschreitet, wenn seine eigenen Jünger ihr Evangelium nicht an ihre eigenen Kinder weitergeben? O christliche Männer und Frauen, seid gründlich in dem, was ihr tut und wisst, was ihr lehrt. Lasst eure Familien in der Furcht Gottes erzogen werden und seid selbst heilig vor dem Herrn. So werdet ihr wie ein Fels inmitten der wogenden Wellen des Irrtums und der Gottlosigkeit stehen, die um uns herum wüten. Und er sagt, wenn wir eine gottesfürchtige Familie aufbauen wollen, die ein Same sein soll, um Gott zu dienen, wenn wir schon unter der Erde liegen, dann lasst uns danach trachten, sie in der Furcht Gottes zu erziehen, indem wir uns als Familie zum Gottesdienst versammeln. Spurgeon hat das übrigens nicht nur gefordert, er hat das auch gelebt. Gäste, die bei ihm zu Hause waren und mal Familienandachten miterlebt haben, berichten, wie herzensergreifend es war und sagten, dass Spurgeon dann auch viel segensreicher gesprochen hat, als er es vor einem großen Auditorium vor Tausenden von Menschen getan hat. Was glaubst du wohl, welch ein Segen das hat, wenn ein Vater sich Tag für Tag aufmacht, um mit seinen Kindern und seiner ganzen Familie zu beten, für sie zu flehen und ihnen Gottes Wort zu bringen. Der Missionar John Patton, der Missionar, der unter die Kannibalen ging, er hatte so einen treuen Vater. Er sagt, niemals hat er einen Familiengottesdienst ausfallen lassen. Selbst als die Kinder dann schon auf der ganzen Welt verstreut waren, hat der Vater sich dennoch täglich hingesetzt. Und man hat immer noch gesehen, wie er für jedes Familienmitglied betet, am Morgen und am Abend fleht um den Segen des Herrn für sie. Und selbst als er alt und schwach wurde, bis zu seinem letzten Tag, hat er dies treu getan. Und John Patton schreibt, keiner von uns kann sich daran erinnern, dass jemals ein Tag ohne diesen Familiengottesdienst verging. Keine Eile zum Markt. Keine Eile zum Geschäft, keine Ankunft von Freunden oder Gästen, kein Ärger oder Kummer, keine Freude oder Aufregung hat uns jemals daran gehindert, um den Familienaltar zu knien, während der hohe Priester, gemeint ist der Familienvater, unsere Gebete zu Gott leitete und sich selbst und seine Kinder dort opferte. A.W. Pink schreibt, wenigstens zweimal am Tag, morgens und abends, soll der ganze Haushalt versammelt sein, um sich vor dem Herrn zu verneigen. Eltern und Kinder, Herr und Knecht. um ihre Sünden zu bekennen, um für Gottes Barmherzigkeit zu danken, um seine Hilfe und seinen Segen zu erbitten. Diese Pflicht darf durch nichts beeinträchtigt werden. Alle anderen häuslichen Angelegenheiten müssen sich ihr beugen. Die Vorteile und Segnungen des Familiengottesdienstes sind unermesslich. Erstens wird der Familiengottesdienst viele Sünden verhindern. Er erweckt in der Seele Ehrfurcht, vermittelt ein Gefühl für Gottes Majestät und Autorität, führt den Geist feierlicher Wahrheiten vor Augen und bringt dem Haus Segnungen von Gott. Persönliche Frömmigkeit im Elternhaus ist ein höchst einflussreiches Mittel, um den Kleinen unter Gott Frömmigkeit zu vermitteln. Kinder sind größtenteils Nachahmer und lieben es, das zu kopieren, was sie an anderen sehen. Zitat Ende. Tatsächlich ging es auch dem Gründer der deutschen Baptisten, Johann Gerhard Onken, so. Als er noch nicht wirklich bekehrt war, hatte er die Gelegenheit, im Jahre 1820 an einem Familiengottesdienst teilzunehmen in England, und er kannte das überhaupt nicht aus Deutschland. Ich schreibe euch mal aus seinem Tagebuch, was er berichtet, was er dort erlebt hat im Familiengottesdienst. Er sagt: Ich machte die äußere Form des Kniens vor dem Stuhl mit, aber ich wurde bald gefesselt durch das schöne, eindringliche Gebet des Hausvaters, erstaunt über die Maßen, als ich meinen Ohren kaum trauend hörte, dass er besonders auch für mich betete. Da ein jeder vor seinem Stuhl hinkniete war, so dachte ich, der liebe Hausvater, ja, er habe ein Gebetsbuch vor sich liegen. Daher mein Erstaunen, denn das konnte doch unmöglich in dem Buche stehen. Seine Worte, er bat den Herrn um meine Bekehrung, damit ich nicht ewig verloren gehe, ergriffen mich auf das Gewaltigste. Ein heiliger, tiefer Ernst bemächtigte meiner. Zitat Ende. Ach, was wäre das für ein Segen, wenn Gäste das bei uns erleben. Dass wenn sie kommen und teilnehmen an einem Essen vielleicht bei dir und danach kommt die Familienandacht und plötzlich stellt man fest, dies ist ein Bethel, dies ist ein Haus Gottes, in Wahrheit Gottes in ihrer Mitte. Oh, die Zeit reicht ja gar nicht aus, um von all den Zeugnissen und von all den Segnungen durch die ganze Kirchengeschichte zu berichten. Was Familiengottesdienst für ein Schatz ist und welch eine Tragödie, dass es so vergessen und vernachlässigt ist in unseren Tagen. Lasst uns nun, nachdem wir all das gehört haben, fragen, wie das Ganze jetzt praktisch aussehen soll. Also wie kann man sich das vorstellen, dass man als Familie so gemeinsam Gott miteinander verehrt? Und ich habe 10 ganz kurze Punkte. Es geht darum, dass in dieser Zusammenkunft deiner Familie gebetet, gesungen, gelesen, gelehrt, gemerkt, gefürchtet, genossen, gewöhnt und geübt wird. Ich glaube, das sind nicht mal 10 Punkte. Aber gehen wir die mal durch. Zunächst einmal gebetet. Es sollte gebetet werden. Und zwar vom Hausvater. Der Hausvater sollte beten für die Andacht, dass der Herr die Andacht segnet. Und er sollte die Familie lehren, was es heißt, Gott anzubeten für seine Größe, für seine Herrlichkeit, ihm zu danken als Priester für all die Gaben, für die geistlichen und leiblichen Gaben. Es sollte gebetet werden für die Anliegen der Familie, und es gibt so viel, wofür wir beten müssen. Und darüber hinaus für die Anliegen der Gemeinde, für die verfolgten Christen, dass der Herr Arbeiter sende, dass der Herr unseren Staat segnet, unsere Regentschaft. Und der Familienvater sollte seine Familie anleiten zu beten. Er sollte Raum geben, dass auch die Kinder und die Frau beten können. Dass sie alle lernen zu beten und den Herrn zu preisen. Zweitens sollte gesungen werden. Spurgeon sagte einmal zum Singen: Lasst mich euch ermutigen, ihr Christenleute, viel mehr zu singen, als ihr es tut. Vom alten London wird gesagt, dass man hier zur Zeit der Puritaner in nahezu jedem Haus Gebete und Gesang hören konnte, wenn man spazieren ging. Ich stimme mit Matthew Henry überein, wenn er sagt: Diejenigen, die in der Familie beten, tun gut. Diejenigen, die beten und die Schrift lesen, tun besser. Aber die, die beten, lesen und singen, tun am besten von allen. Sing mit deiner Familie. Und wenn ihr nicht gut singen könnt, singt umso mehr. und übt zu singen. Und es bietet sich an, dass ihr Lieder mit euren Kindern wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis sie sie auswendig lernen können. Sie sollen dazu fähig sein, in der Gemeinde mitzusingen, weil ihr die Lieder, die wir hier singen, zu Hause miteinander singt. Drittens sollte gelesen werden. Das heißt einfach ein Abschnitt aus der Bibel. Du kannst einfach fortlaufend jeden Tag ein Stück aus der Bibel vorlesen, zum Beispiel aus dem Neuen Testament. Langsam, klar und deutlich, dass deine ganze Familie dir folgen kann. Und dann sollte aber auch gelehrt werden, nicht nur gelesen, sondern du solltest als Hausvater das kommentieren, was du gelesen hast. Du solltest Rückfragen stellen, ob die Kinder verstanden haben, was wir gelesen haben. Du solltest es anwenden auf ihre Herzen. Und wer sich hier schwer tut, es gibt doch genug Hilfsmittel. Denk einmal an diese Kinderbibel beim Voice of Hope Verlag. Das heißt, biblische Geschichten erzählt und erklärt. Hier ist es dir so einfach gemacht, dass am Ende sogar noch die Fragen aufgeschrieben sind, die du anwenden kannst auf die Herzen deiner Familie. Oder denk an J.C. Ryles Kommentar durch die Evangelien, auch auf Deutsch zu erhalten, wo so einfache Lektionen für dich aufgeschlüsselt sind. Ja, guck dir an, welchen Abschnitt du lesen wirst mit deiner Familie. Mach dir kurz Gedanken darum. Es geht nicht darum, eine lange Predigt zu halten, aber es geht darum, das, was man gelesen hat, sich damit zu beschäftigen, darüber zu sprechen, sich auszutauschen und es anzuwenden auf das Herz deiner Familienglieder. Und achte auch darauf, dass du nicht nur zu deinen Kindern sprichst, sondern dass du so redest, dass auch deine geliebte Ehefrau davon erbaut wird, ermahnt wird und gestärkt wird. Greif dir einige Gedanken raus aus dem Text, den du hast, und verkündige es. Außerdem sollte gemerkt werden. Damit meine ich, Bibelverse sollten auswendig gelernt werden. Katechismusfragen, das heißt Glaubensfragen, einfache Glaubensfragen, sollten auswendig gelernt werden. Ihr wisst, dass wir das auch tun bei uns in der Gemeinde und auch in der Kinderstunde abfragen. Wer hat dich gemacht? Gott hat mich gemacht. Wo steht das geschrieben? Dann werden Bibelzitate vorgelesen, vorgetragen. Das heißt, lehre deine Kinder, die Lehren des Glaubens systematisch zu verstehen und Bibelverse auswendig zu lernen. Außerdem sollte Gott gefürchtet werden. Damit meine ich, achte darauf, dass deine Versammlung mit deiner Familie wirklich andächtig und wirklich würdevoll geschieht. Dass die Kinder lernen, ernsthaft zuzuhören und dass sie erkennen, dass das wirklich wichtig ist und heilig ist, was ihr tut. Dass das auch nicht nur Heuchelei ist, sondern aufrichtige Gottesverehrung, dass du als Familienvater und auch du als Mutter, dass sie wirklich erkennen, dass ihr den Herrn fürchtet. Dass dieser Gottesdienst keine alberne Angelegenheit ist, keine gewöhnliche Sache, sondern etwas ist, wo ihr euch versammelt, um den Herrn die Ehre zu geben und Gott ist in eurer Mitte. Es sollte aber nicht nur Gott gefürchtet werden, es sollte auch genossen werden. Damit meine ich, es sollte etwas sein, worauf man sich wirklich freut. Gott ist wunderbar, sein Wort ist zu genießen. Es geht nicht einfach darum, in kühler Strenge da zu sitzen und irgendeine Tradition abzuhalten. Es geht darum, dass es uns ein freudiges Herzensanliegen sein sollte. Wir wollen fröhlich miteinander singen. Wir wollen fröhlich Gottes Wort hören. Wir wollen ihn von Herzen danken und ihn preisen, dass er unsere Gebete erhört und uns als Familie segnet. Gestalte diese Zeit als etwas, das Freude macht bei den Kindern und das keine Last ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Albernheit und Spaß einfach und wahrer Herzensfreude. Lehre deine Kinder, was das bedeutet, sich zu freuen über Gottes Wort, wie jemand, der große Beute gemacht hat. Und außerdem schau, dass ihr daran gewöhnt seid. Das heißt, achte darauf, dass ihr es jeden Tag tut und möglichst zur selben Zeit. Es sollte so eine Gewohnheit sein, dass, wenn du fertig bist mit dem Abendessen, und nehmen wir mal an, es geschieht nach dem Abendessen, dass deine Kinder automatisch kommen und dir nach dem Abendessen die Bibel bringen. Dass sie automatisch wissen, was jetzt passiert. Für Kinder ist Gewohnheit enorm wichtig. Es sollte sogar so sein, dass, wenn du vergisst, die Katechismusfragen zu stellen, dass die Kinder sagen, wir müssen noch den Katechismus machen. Versteht ihr, dass sie lernen, das gehört dazu, so wie wir uns jeden Abend versammeln, um zu essen, so lebt der Mensch nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und so haben wir nun unsere Familienandacht. Außerdem sollte das dazu dienen, dass ihr geübt seid. Das heißt, die beste Vorbereitung, das beste Training für den Gottesdienst ist die Familienandacht. Der Grund, warum viele Kinder nicht ruhig zuhören können, nicht mitsingen und nicht mitbeten können, ist, weil sie es von zu Hause nicht kennen. Das ist der Grund. Also, wie läuft das praktisch ab? Nun, nehmen wir mal an, es ist Abendessen und ihr habt miteinander gegessen. Du schlägst die Heilige Schrift auf, ihr habt die Liederbücher dort liegen und den Katechismus. Du betest am Anfang, sagst, Herr, du hast uns gespeist mit Speise für unseren Leib und uns speise noch unsere Seelen. Und ihr singt gemeinsam ein Lied, vielleicht nur eine Strophe, aber wiederholend. Ihr leitet die Kinder dazu an, dass jedes einzelne Kind, sei es noch so klein, versucht mitzusingen. Versucht zumindest. Und dann lest ihr zusammen einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift. Mag es vielleicht auch nur ein kurzer sein. Und du stellst dabei Rückfragen. Nehmen wir mal an, ihr lest Markus Kapitel 1, da geht es um Johannes den Täufer, wie er gekleidet ist und wie er auftritt. Und du fragst die Kinder, was hatte der Johannes nochmal an? Und was hat er da getan? Er hat getauft. Was bedeutet die Taufe? Wen hat er denn getauft? Ah, steht dort, er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde und die Leute kamen und sie bekannten ihre Sünden und sie ließen sich taufen. Sünden? Was bedeutet es zu sündigen? Bist auch du ein Sünder? Ich bin ein Sünder. Was müssen wir tun? Hier steht es, wir müssen Buße tun. Was bedeutet Buße tun? Lass uns beten zum Herrn, dass er uns unsere Sünden vergibt. Lass uns das jetzt gleich tun. Komm, bete auch du. Lasst uns beten, dass der Herr uns unsere Schuld vergibt und dass er euch, liebe Kinder, dass er euch so rettet, dass auch ihr getauft werdet, ein Teil der Gemeinde Gottes werdet. Und dann stellst du die Katechismusfragen. Immer wieder, jeden Tag, damit sie sie auswendig lernen. Und zum Abschluss betest du und nimmst all das Gehörte, das, was ihr gehört habt, mit ins Gebet und betet, Herr, gib uns Buße, schenk uns Vergebung unserer Sünden. Preise den Herrn für all seine Gaben, für die Versorgung an Leib und Seele und für die Gemeinde und bete. Bete, dass die Geschwister in der Gemeinde treu sind und keine abfällt vom Glauben. Dass der Herr die Gemeinde schützt vor Irrlehre und vor Feinden und allen Angriffen. Dass der Herr den Christen beisteht in all ihrer Not, den Verfolgten und so weiter und so fort. Und bete, dass der Herr eine gesegnete Nachtruhe schenken möge, dass der Herr arbeitet an unser aller Herzen. Ja, und wenn du das alles getan hast, ja, das kann 15 Minuten dauern, das kann auch mal 30 Minuten dauern. Und je nachdem, wie viel ihr euch austauscht, kann es auch mal länger dauern. Aber es muss nicht lange dauern. Verstehst du, dass es gar nicht um eine große Sache geht? Es ist eine große Sache, weil es eine herrliche Sache ist, zur Ehre des Herrn. Aber wir reden hier nicht von einer Stunde. Es muss nicht eine Stunde sein. Aber wenn deine Familie Freude daran hat, dann schaut man nicht mehr auf die Uhr. Aber du solltest treu darin sein, denn du musst Rechenschaft dafür abgeben, was du getan hast, um deine Familie anzuleiten in der Anbetung. Und sag nicht, du hast für dieses Allerwichtigste, was es gibt, keine Zeit. Es muss passieren. Und vielleicht sagst du, ich fühle mich aber inkompetent, ich weiß nicht, wie ich das machen sollte. Es ist nicht so schwierig, wie du denkst. Fang an, sei treu, mach es zu deiner festen Gewohnheit und du wirst immer sicherer darin werden. Manch Anfang mag kompliziert sein, aber halte es schlicht, wachse darin, hol dir Hilfe, rede mit erfahrenen Brüdern, wenn du Hilfe brauchst, aber sei treu. Und wenn du keinen Ehemann hast, der sich darum kümmert, dann sei wie die Mutter und wie die Großmutter von Timotheus und bring deinen Kindern das Wort, wenn der Mann es nicht tut. Und wenn du ein Single bist, ja, alleinstehend, dann haben wir doch gehört, dass auch du nachsinnen musst über Gottes Wort Tag und Nacht, dass auch du ihm singen kannst im Privaten. Und was spricht dagegen, einen Bruder oder eine Schwester einzuladen, dass du am Abend nach einem Abendessen mit ihnen zusammen betest und singst, um dem Herrn die Ehre zu geben. Und ihr Lieben, so ist es auch etwas, wo wir als Pastoren darauf Acht haben wollen. Und dass wir die Kinder die Katechismusfragen abfragen soll auch dazu dienen, dass ihr Eltern es wirklich treu tut, dass ihr darauf achtet. In seinem Buch Der reformierte Pastor schreibt der Puritaner Richard Baxter, dass die Pastoren vor allem ihre Aufmerksamkeit darauf richten sollen, ob wirklich Gott verehrt wird in den Familien. Ob das Tag für Tag getan wird. Denn Baxter sagt, das Wohlergehen der Kirche, ja des ganzen Staates, ist davon abhängig. Denn du kannst so viel arbeiten als Pastor an den Seelen, wenn das, was du erarbeitet hast, auf nachlässige, gebetslose, weltliche Familien trifft, dann wird all deine Arbeit im Sande verlaufen. Und darum soll der Pastor auch die Familienoberhäupter dazu anleiten, dass sie ihre heilige Pflicht erfüllen. Richard Baxter sagt, ich beschwöre euch daher, er sagt das zu den Pastoren, ich beschwöre euch daher, wenn ihr die Reformation und das Wohlergehen eures Volkes wünscht, dann tut alles, was ihr könnt, um die Familienreligion zu fördern. Gott verdient es, angebetet zu werden, und so wollen wir darauf achten, dass er die tägliche Anbetung in der Familie empfängt. Entfernt man die Anbetung Gottes aus einem Haus, so entfernt man auch den Segen Gottes aus diesem Haus. Ich möchte jetzt schließen mit Worten von dem Puritaner Matthew Henry. Es wurde jetzt vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das lautet Eine Familie mit Gott im Zentrum. Pastor Tobias und ich haben auch eine Empfehlung dafür geschrieben, für den Voice of Hope Verlag. Und jedes Kind, das geboren wird, also jede Familie hier in unserer Gemeinde, bekommt jetzt auch dieses Buch geschenkt. Und wir würden euch bitten, dass ihr es lest, dass ihr es bewegt. Und ich möchte euch vorlesen, was er hier sagt in seiner Predigt über dieses Thema. Er spricht zu seinen Gemeindegliedern, weil er einen traurigen Abfall bei ihnen beobachtet. Ich lese euch vor, was er sagt. Ihr erinnert euch an die gute Zeit, als ihr früher mit euren Kindern und Ehepartnern täglich Familienandachten pflegtet, an die damalige Freundlichkeit eurer Kinder und Jugendlichen und an die Liebe eurer Ehepartner. Es gab eine Zeit, in der ihr gemeinsam die Heilige Schrift gelesen, gebetet und gesungen habt und als Familie euch darüber gefreut habt, Gottes Wege zu kennen. Doch jetzt ist es anders. Der Altar des Herrn ist niedergerissen und vernachlässigt. Das beständige Opfer hat aufgehört und Gott hat darüber Buch geführt, für wie viele Tage es aufgehört hat, egal ob ihr das registriert habt oder nicht. Nun sucht Gott in euren Häusern Frucht. Welcherlei Frucht wird es sein? Ihr seid so eifrig in euren weltlichen Bestrebungen, dass ihr weder ein Herz noch Zeit für geistliche Aktivitäten habt. Zunächst habt ihr damit begonnen, die Familienandachten zu unterlassen und nur eine Kleinigkeit genügt euch als Entschuldigung, um sie zu umgehen. Und allmählich verlief alles im Sande. Ach, dass doch alle, die auf diese Weise ihre erste Liebe verlassen haben, sich erinnern mögen, wovon sie gefallen sind und Buße und ihre ersten Wege, Werke täten. Forscht nach, wie es dazu kam, dass dieses gute Werk vernachlässigt wurde. Kam es nicht dadurch, dass eure Liebe zu Gott erkaltet ist und die Liebe zur Welt und zu den vergänglichen Dingen die Oberhand gewann? Habt ihr nicht einen offensichtlichen Niedergang im Wohlergehen eurer Seelen festgestellt, seitdem ihr dieses gute Werk aufgegeben habt? Hat nicht die Sünde, wie auch das weltliche Denken in euren Herzen und Häusern, Fuß gefasst? Und als ihr eure Familienandachten fahren gelassen habt, da hattet ihr euch selbst versprochen, ihr würdet sie in euren persönlichen stillen Zeiten nachholen, weil ihr nicht bereit wart, auch Zeit für beides zu nehmen. Doch habt ihr nicht auch darin versagt? Wurde nicht auch eure persönliche stille Zeit seltener und oberflächlich? Wo ist nun die Freude am Herrn, von der ihr früher gesprochen habt? Ich flehe euch Väter an, bemüht euch, rechtzeitig sie wiederzufinden. Sagt wie jene bußfertige Ehebrecherin, ich will hingehen und wieder zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals hatte ich es besser als jetzt. Reinigt das Heiligtum, schafft die fremden Götter hinweg. Ist das Geld oder das Vergnügen der Gott, der von euren Herzen und Haus Besitz ergriffen hat? Was auch immer es sein mag, werft es hinaus, stellt den Altar des Herrn wieder her und beginnt wieder mit dem beständigen Opfer und dem Speiseopfer, zündet die Lampe wieder an und bringt Räucherwerk dar, richtet die verfallene Hütte Davids wieder auf, spanne ihre Seile weit und befestige ihre Flöcke und nehmt euch vor, dass sie nie wieder von Neuem vernachlässigt werden soll, wie es gewesen ist. Ich flehe euch an, liebe Freunde, Macht die Familienandacht zu eurer Hauptverpflichtung, nicht zu einer Nebensächlichkeit. Lasst sie eure Freude und Wonne sein und nicht eine lästige Arbeit und Schinderei. Plant eure Aufgaben so, dass die gelegenste Zeit sowohl am Morgen als auch am Abend der Familienandacht vorbehalten bleibt, so dass ihr dazu in der Lage seid, sie ununterbrochen durchzuführen. Die Weisheit von oben wird euch dazu gewinnbringend anleiten. Widmet euch dieser Sache mit Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit und nehmt euch Zeit dafür, damit alle, die sich mit euch versammeln, sagen müssen: Gott ist wahrhaftig mit euch. Und vielleicht werden sie dadurch mit der gleichen heiligen Ehrfurcht erfüllt. Ihr braucht keine langen Andachten abzuhalten. Aber ihr solltet darin voller Eifer sein. Im Eifer lasst nicht nach, denn es handelt sich hier um die Sache Gottes und eurer Seelen. Seid brennendem Geist und dient dem Herrn. Wenn ihr reif dazu seid und genug Zuversicht besitzt, eine Familie zu gründen, dann hoffe ich, dass ihr auch reif genug seid, um mit der Familie zu lesen und zu beten. Sagt nicht, die Zeit sei noch nicht gekommen. Ihr hättet halt noch keine Erfahrung. Es sei noch nicht die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Macht es nicht wie jene, die in getäfelten Häusern wohnen, während Gottes Haus in Trümmern daliegt. Es sollte sogleich mit der täglichen Familienandacht angefangen werden. Denn je länger ihr es aufschiebt, desto schwieriger wird die Durchführung werden und desto größer die Gefahr, dass es niemals geschieht. Jetzt, wo ihr gerade beginnt, eure eigenen Familien zu gründen, gehört es nicht sowohl zu eurer Weisheit als auch zu eurer Pflicht, solches mit Gott im Zentrum zu beginnen? Könntet ihr einen besseren Anfang finden? Oder könntet ihr auf Erfolg hoffen, wenn ihr jetzt nicht damit beginnt? Je mehr ihr darüber nachdenkt, wie ihr eine Familie gründen und in eurer Arbeit erfolgreich sein könnt und wie beides gleichzeitig geschehen könne, umso nötiger habt ihr das tägliche Bibelstudium und Gebet. Denn gerade dadurch werdet ihr Gott mehr kennen und ihr lernt, eure Sorgen auf ihn zu werfen, sowie Weisheit und Führung von oben zu erhalten. Zitat Ende. Möge der Herr uns helfen, dass unsere Häuser erfüllt werden mit Gottes heiligem Wort und mit dem Lob und Preis seines hochheiligen Namens. Amen.